ARD. Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Also das Verhältnis zu Fry war eigentlich so gut, dass Fry ihm viele Songs überlassen hat. Hat gesagt, du kannst sie besser singen. Aber andere waren dann doch, warum der so viel und so. Es gab immer wieder Diskussionen und dann sagte er nur, was kann ich denn dafür, dass ich diese Stimme habe? Ist schon selbstbewusst.
Musik von Don Henley hier bei Urban Pop, dem Musiktalk mit dir, Peter Urban. Hi, Peter.
Hallo, Oke.
Das ist quasi das dritte Kapitel in der Folge von den Eagles 1 und Eagles 2. Und viele wissen natürlich, Don Henley ist eine der prägenden Figuren. Glenn Frey ist der andere, selbstverständlich. Und auf dessen Solowerk gucken wir auch noch. Und wir gucken natürlich auch nochmal, was eigentlich aus den Eagles geworden ist und was sie immer noch machen. In diesem Jahr, glaube ich, gehen sie sogar nochmal auf Tournee. Aber dazu kommen wir später. Remember how you made 1982 denkt die ganze Welt, Peter, die Eagles, das war jetzt mal eine Band und jetzt ist es keine Band mehr. Und jetzt machen die, die weitermachen wollen, Soloplatten. Don Henley zum Beispiel.
Genau.
Was hast du erwartet von dem damals?
Erstmal gar nichts, weil erst kam ja auch nichts. Aber ich habe mir schon gedacht, irgendwann werden die schon wieder auftauchen, einzeln, eventuell im Duo. Aber weißt du, man hat nach so einem riesigen Projekt wie die Eagles, hast du nicht unbedingt gleich Erwartungen, dass da sofort was passieren muss. Aber es kam ja auch bald was. Henley, der ja nun sehr eng mit Stevie Nicks von Fleetwood Mac befreundet war, die zusammen nahmen ein Stück auf. Beziehungsweise auf dem ersten Soloalbum von Stevie, Belladonna, gab es ein Stück, das heißt Leather and Lace. Und das singen die im Duett. Und das ist so hinreißend. Das wurde auch ein Hit, ein Erfolg. Und da wusste ich schon, also ja, man, die Stimme werden wir weiter hören. Also das passt auch so schön zusammen. Also Stevies Stimme ist ja auch einzigartig. Und dann Henley dazu.
Diese beiden Stimmen sind ganz toll zusammen, finde ich. Ganz, ganz großartig. Man hätte sich gewünscht, da wäre noch mehr davon gekommen. Sometimes I'm a strong man. Sometimes cold and scared. And sometimes I cry. Vielleicht hat man zu Recht das Gefühl, die müssen sich erstmal von den Eagles ein bisschen erholen. Weil das ja so ein Mega-Erfolg war und so ein unglaublicher Druck, oder?
Eins ist ganz klar. Also alle waren komplett ausgebrannt. Ausgebrannt, fertig. Jetzt mal nichts unter Druck zu leben. Also an ihrer Stelle hätte ich mich auf ein Segelboot gesetzt oder hätte ein halbes Jahr oder ein Jahr Pause gemacht oder sonst was. Also garantiert nicht an eine neue Platte gedacht. So ähnlich ging es Don Henley. Und das Erste, was man von ihm hörte, waren eigentlich keine sehr schönen Nachrichten. Denn 1980 gab es einen Vorfall. Da wurde er verhaftet von der Polizei, kurz mal eingesperrt, weil nachts wurde der Krankenwagen gerufen in sein Haus. Da war eine junge Frau, die, glaube ich, hyperventiliert hatte einen Anfall. Und diese Frau, stellte sich heraus, war erst 15. Und Henley sagte selbst später, er wusste das nicht. Er hatte irgendwie in einem Zustand, wo er Drogen genommen hatte, Alkohol getrunken hatte, einfach fertig war, hatte er wohl einen Escort-Service angerufen und die haben eine Frau geschickt oder zwei Frauen, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls, und die angeblich über 16 gewesen sein sollten. Jedenfalls wurde er verhaftet von der Polizei, ne? Was weiß nicht, ob es einen Prozess gab. Nein, es gab keine große
Sache. Ich glaube, es gab keine, er musste eine Geldstrafe zahlen. Genau. Er musste kurzzeitig ins Gefängnis. Auf jeden Fall hat ihn das natürlich sehr schlechte Presse.
Oh, ja. Ganz unangenehm. Und das hat bei ihm auch viel bewirkt. Also sein Verhältnis zur Presse wurde natürlich nicht besser, aber er war auch mit selbst schuld. Ne? Insofern, außerdem sein Verhältnis zu den Plattenfirmen war auch nicht das Beste, weil er war auch immer, sagen wir mal, im Stress, im Streit mit David Geffen, dem er vorwarf, er hätte sein Label Asylum damals an den Großkonzern Warner Brothers verkauft. Das war ja auch ein Grund für viele kritischen Bemerkungen von Henley gewesen, der die wie Musik verkauft wurde, Musik als Ware, Musik nicht mehr als das Ideal, sondern Musik nur noch als Industrieware zu sehen. Das hat er seinem Plattenchef vorgeworfen und die Beziehung zu David Geffen wurde dann wirklich nicht besser.
Ich will das einmal sagen, genau, also 1982 gibt es ja ein erstes Album von Don Henley und auch eins von Glenn Frey. Das ist ja aber erst 10 Jahre, nachdem die Eagles ihr erstes Album machten. Also man sieht ja, mal, was in diesen Jahren, in diesen paar Jahren da insgesamt so passiert ist. Das ist schon eigentlich auch unglaublich, ne? Muss man echt sagen.
Ja, also das geht ja auch so, ist genau wie bei den Beatles und bei anderen, was in wenigen Jahren da gemacht worden ist. Dazu noch lange Tourneen, ewige Tourneen. Also das ist schon erstaunlich, wie das überhaupt ging. Wenn die Beatles gingen nicht mehr auf Tournee, okay, aber trotzdem, was in kurzer Zeit geschaffen wurde, das verkennt man eigentlich oft, weil bei uns dauern die Sachen noch länger und man alle paar Jahre mal ein Album und so. So war das aber nicht.
Nein. Heute würde man das einfach so hinnehmen, genau. Mhm. Glenn macht das erste Album von den, wenn du so willst, von den Ex-Eagles. Mhm. Das ist ein fröhliches Album, bisschen Rock'n'Roll, bisschen Rhythm and Blues. Er hat ja eine tolle Stimme, das kann man nicht anders sagen, finde ich. Aber befreit vom Eagles-Bombast. I know you need a friend, someone you can talk to, who will understand what you're going through. When it comes to love, there's no easy answer, only you can say what you're gonna do. I heard you on the phone.
Ja, also ehrlich gesagt, ich fand's komplett uninteressant. Oberflächlich, ja, Larifari, durchschnittlicher Rock'n'Roll, okay gesungen, aber es fehlte einfach der Zauber. Es fehlten die Harmonien. Seine Stimme ist ja ganz schön, aber ohne die Harmonie ist sie auch nicht so gut. Und es fehlten die Songideen und das fand das alles ein bisschen flach. Hat mich nicht beeindruckt und ehrlich gesagt, es ging mir bei seinen nächsten Werken auch so.
Das ist ja auch so, dass sich natürlich dieses Muster durchzieht. Er lebt, glaube ich, auch ein leichteres Leben. Ich weiß auch nicht, ob er das nicht ganz so ernst nimmt. Er versucht sich ein bisschen später in der Schauspielerei. Ein bisschen, das macht ihm Freude.
Ja, ich kann schon ein paar Stücke raussuchen, die später auf seinem Solo Greatest Hits, Hits in Anführungszeichen, Solo Collection heißt das Album. Es gibt ein paar. The One I Love, The One You Love ist ein Song, den er mit Jack Temchin zusammengeschrieben hat, der sehr, sehr schön ist. There's trouble on the street tonight, I can feel it in my bones. I had a premonition that he should not go alone. I knew the gun was loaded, but I didn't think he'd kill. Everything exploded and the blood began to spill. So baby, here's your ticket, put the suitcase in your hand. Here's a little money, now do it just the way we planned. Und dann Smuggler's Blues, das war ein schöner Song. In Miami Vice taucht einiges von ihm auf. Da hat er auch mal mitgespielt als Schauspieler. Besonders prominent geworden, sein größter Hit, ist ja einer, den er nicht selbst komponiert hat. Von Harold Faltermeier und Keith Forsey. Harold Faltermeier, den Münchner, der in Hollywood Filmmusiken machte. The Heat Is On. Das war ein richtiger Welthit. Oh, 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 oh. von Beverly
Beverly Hills Cop. Beverly Hills Cop ist das, genau. Und, also da passt es auch in diese 80er-Jahre-Soundlandschaft, passt das ganz gut rein.
Genau, also das hat er gut gemacht, perfekt gemacht. Ne? Also das war ohne Tiefgang, ohne großen Anspruch, war das einfach Rock'n'Roll-Gebrauchsmusik. In Ordnung.
Aber Henley ist der Autor, wie man dann merkt, auch schon 82 merkt, der will was. Der will was erzählen, der will auch Kritik anbringen. Mhm. Und das kommt, finde ich, auch auf dem ersten Album, das heißt I Can't Stand Still. Das kommt im August raus, da kommt es gleich raus.
Das ist ja auch ein guter Titel, ne? Also ich kann doch nicht still sitzen, ne? Es geht nicht. Also ich muss irgendwas machen. Und sein neuer Partner ist Danny Kortschmar, Gitarrist, Produzent, ein sehr toller Gitarrist, der auch bei James Taylor in dessen Band lange gespielt hat, der mit Jackson Browne gearbeitet hat. Ich habe ihn mit Jackson Browne zweimal gesehen. Klasse Gitarrist und guter Songschreiber. Und wie gesagt, ein guter Einfluss auf Don Henley, der doch da also einen musikalischen Partner brauchte. Und da sind tolle Songs drauf, also wirklich.
Also der Titelsong. Klar geht er ins Gericht mit der Klatschpresse in Dirty Laundry.
Ja, dreckige Wäsche. Und das ist musikalisch erstmal hochinteressant. Das ist mit so einem Synthie-Groove. Und da denkst du, ey, ja, 80er Jahre, aber gute 80er Jahre mit Rock und Elektronik zusammengemischt. Also das ist wirklich klasse. Und einem sehr, sehr catchy, also sehr, sehr eingängigen Refrain. Also dieser Groove ist sehr eingängig. Der geht sofort ins Blut über. Und der Text, naja, Abrechnung mit der Presse, besonders mit der Klatschpresse. Da geht es natürlich auch um die Vorkommnisse 80 mit seiner Verhaftung und was da gleich draus gemacht wurde.
Genau, und er kann selbstverständlich wunderbar singen. Er hat aber auch viele Gäste bei sich immer dabei. Das finde ich ist ganz interessant, dass er sich eben die Besten vom Besten sucht und offenbar auch so beliebt ist. Das hätte ich zum Beispiel gar nicht erwartet, dass er sie alle kriegt.
Er kann sich's leisten, finanziell. Und er ist natürlich auch ein Freund von allen. Man darf nicht verkennen, die Szene in L.A. ist dann doch kleiner. Und die waren immer sehr, sehr eng auch mit Tom Petty und den Heartbreakers. Und die sind hier alle drauf. Hier sind Toto drauf, Bucaros, die Bucaro-Brüder. David Page ist drauf, Russ Kunkel, die ganzen James-Taylor-Musiker, Leland Sklar, Bob Glaub, Roe Walsh ist drauf und Garth Hudson von The Band. Also sie sind alle drauf. Paddy Maloney, denn ein Song, La Isle, der ist ein irischer Song, weil Henley hat irische, schottische Vorfahren. Insofern ist das eine wunderschöne Rückkehr in traditionelle Gefilde. Produziert. Übrigens, da hat er sich dann den Produzenten von Jackson Browne auch genommen, Greg Ladani. Und Kortschmar war ja auch aus der Jackson Browne-Verbindung. Also das ist alles eine Crew, eine Blase in L.A. Und ja, die haben natürlich alle Zeit. Also und,
ne, für klar, ihn. Ja, klar. Okay. Es klingt in der Tat auch, man merkt schon, dass es auch in den 80er Jahren gemacht ist, aber ich finde trotzdem, dass es jetzt nicht, wir haben ja sonst oft Beispiele, wo man denkt, ach, das ist blöd produziert oder so, das ist es irgendwie nicht.
Es ist wirklich schön, auch Entdeckungen zu finden. Warren Zevon ist drauf. Bill Withers singt Backing Vocals. Es sind wirklich Leute drauf, die man also sonst auch nicht immer hört.
The only thing that breaks the silence trucks are passing by. Late at night on the front porch swing, you can hear a mournful sigh. And the lonesome whippoorwill cries to the stars above.
Okay, und das war ein Erfolg damals?
Nicht so übermäßig, es ging so. Dirty Laundry war ein ganz guter Erfolg, aber ja, das kann man nicht vergleichen mit Eagles Erfolgen, das muss man schon sagen. Ne? Also insofern, ein ernstes Thema hier, Johnny Can't Read, da ging es um Analphabetismus. Und das klingt musikalisch wie Springsteen.
Football, baseball, basketball games, drinking beer, kicking ass and taking down names. Well, a top down, get around, shooting the line, summer is here.
Der ihn immer schon damals auch beeinflusst hat. Er hat mir im Interview gesagt, also er bewundert Springsteen, dessen Attitüde, dessen Einstellung zu Dingen, diese Rock'n'Roll-Ehrlichkeit, das auf der Bühne zu bringen, ach, hat er beneidet. Also was er vielleicht machen wollte, aber nicht die Persönlichkeit dazu ist. Er ist dann doch nicht so die nach vorne, nach raus geht, sondern ihr nach hinten geht.
Also er ist ja offenbar auch ein... Du hast das ja vorhin schon mal beschrieben, oder ich glaube, in der zweiten Folge hast du es ein bisschen beschrieben, wie er ist. Er wirkt eben auch nicht wie ein sehr nachdenklicher, sehr kluger Mann, aber er ist kein übermäßig Fröhlichkeit versprühender Typ, oder?
Überhaupt nicht. Nein, das ist er nicht. Aber wer weiß, unter seinen Freunden ist er vielleicht ganz anders. Also wenn man mit Journalisten redet, und so war ich ja da, dann ist es vielleicht ganz was anderes. Er war, sagen wir mal, sehr aufmerksam. Also er hat genau auf die Fragen geachtet. Er hätte sich keine dummen Fragen stellen lassen. Also er ist einer, der genau zuhört und dann genau überlegt antwortet. Also nicht oberflächlich, das muss ich sagen.
Man hat etwas noch von den anderen Mitgliedern erwartet in dieser Zeit, der Eagles.
Ja, aber weniger. Also Joe Walsh machte dauernd irgendwelche Alben, aber die mehr oder weniger nicht gut waren, ging auf Tournee. Von dem hörte man aber nicht wirklich Überzeugendes. Der war ja dann auch immer zu Gast auf allen möglichen Plattenprojekten oder Tourneen. Zum Beispiel bei Stevie Nicks, mit der er jahrelang zusammen war. Das... Ja, kann man auch kaum glauben, es ist aber so. Lange Beziehung zu ihr, die natürlich auch durch seine Drogensucht beeinflusst war und benachteiligt war. Und er spielte mit Ringo Starr in dessen All-Star-Band. Da habe ich ihn öfters mal gesehen. Ringo holt ja Musiker aus allen verschiedenen Gegenden, meistens auch aus L.A. zusammen und spielt mit denen. Und da ist Walt ein Dauerbrenner gewesen. Das ist dann so weit geworden, dass später, 2008, hat Joe Walsh, ist er Schwager geworden von Ringo. Er hat die Schwester von Ringos Frau, Barbara Bach, frühere Bonds-Schauspielerin, die hatte er geheiratet, Marjorie Bach. Und ja, ist jetzt der Schwager von Ringo.
Ja, das ist auch eine sehr lustige Pointe, ist das eigentlich, wenn ich das jetzt quasi, die, ab und zu treten sie auch auf, die beiden, und ich also so, wie es wirkt, sie haben sicher viel Spaß miteinander. Ja. Also du hast schon erzählt, Timothy B. Schmidt spielte ein bisschen bei Toto mit, hat da mitgesungen offenbar. Ist als Sänger sicher sehr beliebt gewesen, weil er einfach ganz toll singen kann, eine sehr hohe Stimme immer dazu tut. Und Don Felder, das habe ich aus seinem Buch, der ist mit einigen Projekten, ich glaube, er hat sogar ein Soloalbum oder zwei gemacht. Er ist natürlich technisch super und auch ein gern gesehener Gast. Richtig erfolgreich war das nicht.
Nein, das kann man nicht sagen. Aber der Einzige, der wirklich sich profiliert hat als der überzeugende Künstler, Solo-Künstler ist Don Henley gewesen, weil auch Phrase Sachen waren auch nicht mehr erfolgreich. Es waren ja manchmal Single-Hits, aber mehr waren es nicht. Die Alben waren alle nicht erfolgreich und es war einfach zu leichtgewichtig. Da merkt man schon, dass da vielleicht auch die Qualität fehlte an den Songs und auch vielleicht das Engagement, das Fry nicht hatte, vielleicht. War es einfach so, ne? Henley machte natürlich weiter, 84 dann das nächste Album. Das hieß
Building the Perfect Beast,
ja,
heißt das Album. Ich weiß nicht genau, was er damit sagen möchte, ja, aber auf jeden Fall ist es wahnsinnig engagiert und ein großer Hit ist drauf, neben vielen interessanten Songs, ist The Boys of Summer drauf.
Song, Jahrhundertsong, also wirklich, das ist ein fantastischer Song und die lustige Geschichte dabei ist, die Musik ist geschrieben von Mike Campbell, Gitarrist von Tom Petty and the Heartbreakers und er hat diesen Song Tom Petty vorgeschlagen.
Ach.
Und der konnte nichts damit anfangen und er sagte, nee, das kann ich nicht so singen, obwohl er hätte es genauso singen können und nee, das finde ich nicht so überzeugend. Als dann das ein absoluter Welthit wurde von Don Henley, hat er sich sehr geärgert, hat dann gesagt, ich habe es mir nochmal angehört, das war doch ganz gut.
Ja, offenbar, aber diese Fassung ist ganz toll, es funktioniert super,
ja.
Er wirkt auch, lässt sich fotografieren von Herb Ritz fürs Titelfoto, fürs Coverfoto und er wirkt, Don Henley wirkt unheimlich cool, finde ich. Unheimlich cool, sieht gut aus, weiß genau, was er will, selbstbestimmt, macht die Songs, die er machen will. Das ist überzeugend.
Und auch schon Boys of Summer, ich meine, es war ja nun jeden hat das überzeugt. Dieser Song kam raus und dachte man, wow, eine super Nummer, ne? Die aber auch einen intensiven Text hat. Es ist aber eher ein trauriger Song. Also sagen wir, Ende des Sommers, Abkehr, Ende der Jugend auch, Vergänglichkeit, aber auch das Leben, das sich verändert. Also dieses Zitat, das du selbst auch aufgeschrieben hast.
Ja.
I saw a deadhead sticker on a Cadillac. Also man sieht jetzt die Entwicklung. Rockmusik ist verkommen dazu, dass Zahnärzte Harleys fahren oder auf einem Cadillac ein Sticker der Grateful Dead klebt. Also das heißt, also Rock'n'Roll hat keine Ideale eigentlich, sondern ist kommerzielle Ware und Allgemeingut geworden. Und das finden Leute eben, die ein bisschen Idealisten sind, eben manchmal sehr traurig. Und darüber hat Henley hier geschrieben.
Und das ist schon auch seine Einstellung, oder?
Ja,
das ist seine Weltsicht,
genau.
Ist das nicht so?
Es kommt immer wieder vor, so dass er sich verraten oder die Jugend oder auch die Generationen verraten fühlt. Einerseits von Politik, von Wirtschaft, von Ökonomie, von Leuten, die Umwelt zerstören, die praktisch unseren Lebensraum klein machen, zerstören. Oder auch die Musik zerstören durch Kommerzialität. Also er hat dauernd Fights gehabt und Kämpfe und gegen die Musik in Industrie. Das war so sein Lieblingsfeindthema. Er ist auch jetzt später ein Advokat von Copyrights, also von Urheberrechten, von digitalen und anderen Urheberrechten geworden. Ein großer Kämpfer für die Inhalte gegen die Rechte der Verlage und der Plattenindustrie. Insofern ist er da sehr aktiv, als Aktivist, aber auch als Umweltaktivist. Also er findet eben diese Zerstörung durch die Zerstörung der Illusion, aber auch der faktischen, der Natur und der Lebensbedingungen, das ist sein Hauptthema.
Zu diesem Album hast du ihn interviewt damals.
Genau, da kam er nach München und dann redete ich über das Album und redete über einzelne Songs und natürlich über Sunset Grill. Das ist ein aufregender Song, zum Beispiel über ein Restaurant, bekanntes Restaurant in L.A. Watch the working girls go by. Songs mit Synthesizern, die als Geigen arrangiert sind. Aufregende musikalische Sachen von Benman Tench, dem Keyboarder von den Patty Heartbreakers. Also er hat sehr viel von den Heartbreakers profitiert. Danny Kortschmer hat den Song auch mitgeschrieben, einer seiner besten Songs. Oder Driving With Your Eyes Closed, da sagt er, ja, da geht's zu wie in der Politik. Also die fahren alle auch mit den Augen zu. Ist er natürlich ein Selbstgänger, was auch für ihn ein Anliegen war, ein Inhalt, also Menschlichkeit. Es wurde immer gesagt, die Eagles seien zu glatt oder so. Nein, er sagte, wir waren immer menschlich, wir waren Menschenfreunde. Wir wollten was für die Menschen tun und für die Menschen singen und über sie singen. Und das hat er getan. Interview ausführlich über Politik geredet. Damals war Reagan Präsident immer noch. Er sagte, also es ist unfassbar, Amerika. Ich bin von meiner Generation so enttäuscht. Die sind ja nicht mal wählen gegangen. Und deswegen kommt so ein Schauspieler an die Macht. Er sagte, ihr müsst wählen gehen, wählen gehen, wählen gehen. Er wird dasselbe heutzutage sagen. Und er sagt, dieser Schauspieler, der da vorne steht und der ist nicht mal ein richtiger Präsident, der leitet doch nicht unser Land, sondern der ist da wie der Master of Ceremonies, wie der Zeremonienmeister auf der Party irgendeines anderen, nämlich auf der Party der großen Industrie, Mogule und der großen Konzerne. Das hat er damals schon gesagt und hat dann auch ein bisschen noch aus den Eagles Nähkästchen geplappert. Er sagte, ja, ein Grund für viele Streitigkeiten waren doch Eifersüchteleien. Eifersucht auch ihm gegenüber. Also das Verhältnis zu Fry war eigentlich so gut, dass Fry ihm viele Songs überlassen hat. Hat gesagt, du kannst sie besser singen. Aber andere waren dann doch, warum der so viel und so. Es gab immer wieder Diskussionen und dann sagte er nur, was kann ich denn dafür, dass ich diese Stimme habe. Ist schon selbstbewusst. Ich habe eben in diesen Clubs gespielt, habe diese raue Stimme bekommen. Ich kann es nicht ändern. Deswegen nimmt man meine Stimme vielleicht lieber. Also es war wirklich ein sehr, sehr offenes Interview schon. Und
aber offenbar war er mit den Eagles ja auch noch nicht ganz fertig, gedanklich. Ne? Also warum hat er dir sonst so viel davon erzählt?
Ja, er hat das war sein Hauptlebensinhalt. Aber wie gesagt, mit der Konsequenz, wie er immer sagte, no really. Ich fragte natürlich danach. No reunion, keine Chance.
Okay.
Ne? Also wie gesagt, damals war das noch außer der Reichweite.
Dieses Album war sehr erfolgreich. Zumindest war er ja sehr klar anerkannt. Ein großer Hit war drauf, aber es war vor allem so, dass er natürlich, ja, er hatte sich etabliert als Solokünstler, oder?
Das war etabliert, ja. Also eindeutig. Also man sah die anderen Namen, die nicht so war. Also ich wartete auf ein neues Album von ihm, war immer schwer beeindruckt, wenn ich diese neuen Songs hörte. Ich fand auch musikalisch waren diese Alben sehr gut produziert, sehr interessant arrangiert, mit neuen Ideen. Also kreativ wunderbar und mit tollen Texten und mit dieser fantastischen Stimme. Also da war ich voller Henley-Fan, muss ich sagen.
Es dauert allerdings 5 Jahre, bis er ein weiteres Album hat. Das heißt, The End of Innocence, auch der Titelsong, ist sehr bekannt oder sehr toll zumindest. Ich finde, der ist ganz, hat verdient, dass ihn viele Leute hören. Since daddy had to fly, oh, but I know a place where we can go.
Warum die Pause so lange hatte, weiß ich nicht. Er hat diverse Ehen gehabt, Verhältnisse und er hat dann wieder geheiratet.
Auf jeden Fall ist er mit anderen Dingen befasst als mit Musik. Er musste ja auch nichts mehr beweisen in dem Sinne. Aber man wundert sich, 5 Jahre ist ja doch eine lange Zeit.
Ja, ne? Ziemlich. Also weil er auch nicht so groß auf Tournee gegangen ist als Solist. Er ist eigentlich dann bei Leuten im Vorprogramm gewesen. Ich glaube auch bei Stevie Nicks. Aber sonst große Solotourneen hat er eigentlich nicht gemacht. Aber mein Gott, er hatte auch immer wieder Stress mit seiner Plattenfirma. Vielleicht war das auch ein Grund.
Der Titelsong ist gemacht zusammen mit Bruce Hornsby. Das kann man auch sofort raushören, finde ich. Das ist einfach ganz klar. Diese Arbeit oder diese Art von Harmonien, das ist einfach so wie von Bruce Hornsbys großen Liedern.
Dieses Album erschien 89, aufgenommen 87 bis 89, über 2 Jahre. Deswegen auch diese vielen Musiker drauf. Da brauchst du natürlich auch viel Zeit, wenn die ja nicht, die haben ja immer zu unterschiedlichen Zeiten mal Raum und Platz. Ich finde es im Nachhinein eines der Top-Alben, wie Pep Guardiola sagen würde, das Top-Top-Album der 80er Jahre. Also das ist eindeutig, gehört zu den allerbesten mit Peter Gabriel und anderen.
I know you broke up with him and your heart's still on the shelf. It's been over 2 years for me and I'm still not quite myself.
Was für Musik er denn im Moment einfach gut findet. Und er sagte, ja, den guten alten Ray Charles, der hatte gerade ein Album gemacht. Annie Lennox finde er unfassbar gut. Van Morrison. Er fand Paul Young interessant als Sänger, dessen Karriere ja sehr verschollen ist, wegen der Stimme, glaube ich, die kaputt gegangen ist. Und wegen U2 sagte er, ist ganz gut, aber Jungs, arbeitet an den Melodien. Da hat er nicht Unrecht.
Nee, hat er nicht Unrecht. Aber interessant, dass er das so sagt.
Ja, und er hatte ja wirklich großartige Melodien, also auf End of the Innocence, auf seinem nächsten Album, das, wie gesagt, ich überragend finde. Und allein der Titelsong, also Hornsby, dieses Piano, fantastisch.
Ganz toll.
Passt
toll, toll zusammen, finde ich auch. Es ist wirklich eine tolle Symbiose zwischen den beiden. Ich finde auch The Last Worthless Evening, finde ich ganz toll. Oh. Ganz großartig gemacht, finde ich.
Es ist wirklich ernste Musik. Es ist nicht nur bisschen Unterhaltungsmusik.
Es ist Erwachsenenmusik, hat man das Gefühl.
Wirklich,
das
stimmt, in der Tat. Oder New York Minute, alles was in einer New Yorker Minute passieren kann, hat er hier beschrieben.
Dressed all in black, went down to the station, and he never came back. They found his clothing scattered somewhere down the track. Girl, but men get lost sometimes.
sehr eindringlich.
Auch erzählerisch gut, finde ich. Also gerade literarisch.
Und auch wenn man sich die Texte, wirklich googelt die Texte, druckt sie euch aus und liest die dann einmal mit, wie rhythmisch die Texte sind. Da denkst du, du singst den Text, wenn du nur liest. Also er hat eine unheimliche Gabe, rhythmisch Texte zu schreiben. Das ist natürlich, gute Dichter können das. Insofern ist das ein tolles Beispiel von den Songs auf diesem Album. Und The Heart of the Matter ist dann so ein letztes Highlight. Also da geht's wirklich, also ans wirklich Eingemachte. Da geht's um Trennung, Verlust, um Vergebung, bitte. Es ist, glaube ich, er ist durch viele Krisen gegangen in diesen Jahren, weil das merke ich, weil es wird immer wieder Forgiveness gerufen in diesem Song. Arrangiert auch mit Strings, mit Geigen. Manchmal spielt David Page von Toto Piano, hat auch die Streicher arrangiert. Manchmal klingt es musikalisch nach den großen Procol-Harum-Songs mit klassischen Akkorden. Also sehr viel klassische Harmoniewendung, finde ich, auch da drin. Also hohe Songschreiberqualität.
Du hast ja schon erwähnt, dass Don Henley sich ganz schlimm streitet mit David Geffen und Geffen Records und seinem Vertrag. Zwischendurch kommen immer wieder trotzdem also diese Alben zustande. Zum Beispiel auch ein tolles Duett, finde ich, mit Patti Smyth. Mm. Sometimes Love Just Ain't Enough.
Genau.
Auch großartig.
Ja.
But I don't wanna use you just to have somebody by my side. And I don't wanna hate you, I don't wanna take you, but I don't wanna be the one to cry. And I don't really matter to anyone anymore. Like a fool, I keep losing my place, and I keep seeing you walk through their door. But there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just.
Also hätte auch noch mal auf irgendeinem Album Platz.
Das war eine Filmmusik.
Genau. Das war eine Filmmusik, ganz toll.
Ja, die Streitigkeiten mit Henley und zwischen Henley und Geffen, die waren schon so unangenehm, dass Henley wollte einfach aus dem Vertrag raus. Er wollte zum Beispiel auch einen Songschreibervertrag, einen Verlagsvertrag abschließen mit einem anderen Verlag, mit EMI. Und Geffen wollte das nicht. Der sollte bei ihm bleiben und hatte so diese typischen Macho-Attitüden, die so ein bisschen nach Zuhälter klingen, und hat gesagt, ja, ich verklag dich jetzt auf 30 Millionen Vertragsbruch. Und Henley wollte dann absolut raus aus dieser Firma. Und dann hat Geffen offensichtlich andere Firmen überredet, schriftlich versichern lassen, dass die Henley kein Angebot machen würden. Also Sony und andere Firmen. Vollkommen unglaublich.
Das ist ja echt unlauter, denkt man, ne? Ja.
So, und der Streit wurde davon nicht besser. Die Lösung kam dann erst, als auf einmal Gespräche kamen, es könnte eine Eagles-Wiedervereinigung geben. Der Anlass war der, es gab ein Album, The Common Thread. Auf dem Album sangen berühmte Country-Künstler die klassischen Songs der Eagles.
So put me on a highway, show me a sign, and take it to the limit one more time.
Das war ein solcher Erfolg und hat auch bewiesen, was für große Songs die Igel geschrieben hatten. Mhm. Auch die andere also auch aufführen konnten und überzeugend aufführen konnten. Und die Igels sangen bei einem Song dieses Albums auch mal Harmonien mit. Also da fühlten sie sich schon wieder mal zusammen. Dann kamen sie doch näher wieder. Und ja, und dann gab es Gespräche. Wollen wir nicht doch mal wieder was machen? Dann gab es das Angebot von MTV. Das war MTV Unplugged, hatte die Idee, ey, lass uns die Igels doch Unplugged aufnehmen und machen daraus eine große Produktion, eine große Video- und Audioproduktion. Und die Igels haben darüber geredet, sagte, das ist doch vielleicht eine tolle Sache. Und das wurde dann Realität. Dann wurden die alle wieder zusammengeholt. Zum Beispiel wurde Joe Walsh angeschrieben, gesagt, kommst du bitte? Kommst du nach Colorado? Wir müssen uns treffen. Und dann wurde ihm klar und deutlich gesagt, die Eagles wollen wieder zusammen spielen, aber du kannst nur mitspielen, wenn du sober bist, also wenn du nüchtern wirst. Du musst diese Sachen, Drogen, Alkohol aufgeben. Bumm. Und Walsh sagt nachträglich, das hat mich gerettet, mein Leben gerettet. Und ich musste es machen, weil ich musste Mitglied der Eagles bleiben. Ich konnte mir es nicht erlauben, das wegzuschmeißen. Und prompt hat es geholfen. Also äußere Anlässe helfen manchmal. Seitdem hat er nicht mehr getrunken und er hat es tatsächlich geschafft. Dann waren sie wieder alle zusammen. Ja, und auch Felder war dabei. Und man nahm dieses Album auf, eine Art Comeback-Album, das aber nur 5 neue Songs hatte. Hell Freezes Over, original.
Schon sehr lustig, muss man sagen. Ja, ist schon sehr lustig.
Sehr, sehr gut. Und 5 Songs drauf, die nicht so richtig Weltklasse waren, ehrlich gesagt. Das sind so Songs wie Get Over It, das ist so ein Rocker. Ja. Love Will Keep Us Alive ist ein schöner Song, also eine schöne Ballade, die nicht von den Eagles geschrieben ist, von Pete Vale, Paul Carrack hat es geschrieben. Ach. Und Jim Capaldi von Traffic als Texter. Ja. Da hat der Jim damals noch sehr viel Geld verdient. Und dann noch ein Song von Henley und Dale Stan Lynch von den Heartbreakers, Learn to be Still. Ja, die 9 Songs fand ich nicht so überragend.
Nein, man wollte natürlich vor allem klingen, können Sie es noch? Und Sie konnten es noch. Also
gerade die akustischen Songs, die MTV Unplugged Songs, das waren die Klassiker von Hotel California in einer neuen akustischen Version. Hoch beeindruckend mit einer Flamenco-Einleitung, ganz neu. Solo-Song auf diesem Album, Last Resort, wiederbelebt, wunderschön, Desperado, eine grandiose Version. Also dieses MTV-Album, was der Großteil von Hell Freezes Over ist, ist fantastisch. Also musikalische Qualität überspitzenmäßig.
Also das ist ja auch schön zu sehen, das ist ja nicht das erste Beispiel oder das einzige dafür, dass eben diese Art von neuer Show-Idee auch Leute belebt hat oder weitergebracht hat. Weil danach gibt es ja dann auch noch, ja, sagen wir mal, nicht konkrete Pläne, das dauert ja noch ein bisschen, bis sie wieder zusammenkommen, aber es gibt auch mal wieder Kontakt, das ist ja erstmal die entscheidende Sache.
Ja genau,
und
man geht auch auf Tournee, also insofern ist man dann schon wieder zusammen, tritt bei als gesamte Eagles-Band bei dem bei der Initiierung zur Rock'n'Roll Hall of Fame auf. Da sind sogar Bernie Ladden dabei, Randy Meisner. Aber trotzdem die Atmosphäre nicht so richtig freundlich.
Nicht so richtig freundlich, ne? Aber ich habe mir das nochmal angeguckt. Auch da ist Don Henley mit einer relativ bitteren Rede. Man wünschte sich ein bisschen mehr Freude über diesen großen Erfolg und diese Anerkennung, weil die war ja da. Das ist ja vollkommen klar. Genau. Also man hatte dann weiter Kontakt. Aber auch Don Henley hat ein weiteres Soloalbum dann gemacht. Das hat mich irgendwie erstaunt, muss ich zugeben.
Ja, das dauerte sehr lange. Er musste ja seine Vertragslage lösen. Er ist dann von Geffen weggegangen und hat einen neuen Vertrag gehabt bei Warner Brothers. Im Jahr 2000 hat er erst dieses Album aufgenommen. Also es war ein langer, langer, langer. Und er hat es per Klage versucht rauszukommen. Das gibt wohl ein Gesetz, dass Künstler nur 7 Jahre gebunden sein können an einen Vertrag. Altes USA-Recht. Das versuchte er anzuwenden. Egal, er hat es erst dann geschafft und wurde natürlich von Geffen dann auch freigegeben, nachdem Geffen mit Hell Freezes Over wieder unglaublich viel Geld verdient hat. Insofern hat er das praktisch benutzt, um auch rauszukommen aus seinem Solovertrag. Ja, hat ein neues Album gemacht, ist wirklich ein schönes Album. Schöne Lieder dabei. Everything's different now. I know that's not what you'd expect from me at all. I'm not the kind to smile and bow out gracefully. I always wanted to take it to the wall. But I found somebody with a heart as big as Texas. I found an angel with the golden wings. She saw me down here in the dark somehow. And everything is different now. Veränderung des Lebens über seine neue Frau zum Beispiel.
Wunderbarer Song.
Ja, wunderbar. Über seine Tochter Annabelle.
Way down here in the land of cotton, you were born on a rainy day. Since then, sweet things long forgotten, they just keep flooding back my way. Oh, child, I cannot tell you how the time just flies.
Ein gutes Album, nicht ganz so stark wie die Vorgänger, aber trotzdem grandios in der Qualität. Ja, und dann gibt es eben Streitigkeiten wieder bei den Eagles, die zwischendurch dann auch geredet haben über ein Projekt, das sollte heißen The Eagles The Complete Works, eine Zusammenfassung der Eagles in einer 3-CD-Edition. Und da gab es Diskussionen, wer welchen Anteil kriegen sollte. Und Felder behauptete, es müsste nun so sein, jeder kriegt so ein Fünftel Anteil. Und Fry und Henley sagten, ja, wir kriegen mehr, weil wir haben ja vorher auch den Großteil der Arbeit gemacht. Felder ist ja später erst dazugekommen. Wieso sollte der ein Fünftel dieses Albums haben? Und so weiter. Jedenfalls waren die Streitigkeiten so, dass jedenfalls dann rausgeschmissen wurde.
Genau. Sie haben sich offenbar dann, also es gab da angedrohte oder tatsächliche Klagen. In jedem Fall gab es nachher einen Vergleich und sie haben ihn einfach rausgeschmissen. Man muss es einfach so sagen. Auch eine bittere Geschichte. Auch bei allen anderen Sachen ist er einfach wirklich raus gewesen aus der ganzen Geschichte. Ich glaube, er hat immer noch genug Geld, aber ich glaube, eigentlich ist es ein bitterer Abgang.
Ja, aber das Buch, er hat auch ein Buch geschrieben, wie gesagt, das klingt schon sehr wütend und sehr klein.
Ist es auch.
Ne?
Ich habe es ja gelesen, es ist in der Tat ein sehr wütendes Insider-Buch, muss man jetzt auch gar nicht weiter erwähnen, denn die Eagles selbst ohne Don Felder haben nochmal Anlauf genommen für ein Album 2007,
ja.
Das heißt Long Road Out of Eden.
No more walks in the wood. The trees have all been cut down. And where once they stood, not even a wagon rut appears along the path. Low brush is taking over.
Ja, genau. Das ist ein Album, mit dem hatte ich eigentlich gar nicht mehr gerechnet, dass die dann doch nochmal wieder ins Studio gehen. Handy hatte nämlich gesagt, wir gehen zwar wieder auf Tournee, aber es das heißt nicht, dass wir unbedingt wieder ein neues Album machen. Aber das haben sie dann getan und ja, das ist okay. Da sind einige nette, einige schöne Songs drauf, aber nicht so richtig überragend.
Sitting by a foggy window, staring at
zwischenzeitlich gab es wieder Best-of-Alben. Da gab es zum Beispiel auch einen extra Song, Hole in the World, auf den Complete Greatest Hits. Das machten sie, bevor The Long Road Out of Eden erschien.
There's a
Da gibt's Songs wie den Titelsong, ein Epos, 10 Minuten lang. Ja, ein bisschen schwülstig, ehrlich gesagt. No More Clouded Days ist ein schöner Glenn Frey Song, muss ich sagen. Oder No More Walks in the Wood, man kann nicht mehr im Wald gehen, wieder das Umweltthema von Don Henley. Das ist also auch zu sehen. Und die Eagles, das muss man ja wissen, waren ja trotzdem immer wieder auf Tournee. Auch als sie dieses Album aufnahmen. Und der neue Gitarrist war Stuart Smith, ein New Yorker Gitarrist, der mit Roseanne Cash und anderen schon gespielt hatte. Ein sehr erfahrener, toller Gitarrist. Der ewig bis jetzt gerade eben bis 2:23 Gitarrist der Eagles geblieben ist. Das Album wird erst seltsamerweise nur über die Kaufhauskette Walmart verkauft.
Genau, das war offenbar, das war deren Trick irgendwie, um eine höhere Gewinnmarge zu bekommen. Ich kann mich auch daran erinnern, dass das man sehr die Stirn gerunzelt hat, was das nun wieder soll. Aber Don Henley hatte offenbar auch genug von Plattenfirmen und hatte dann eben das so versucht.
Genau, das war immer auch so ein Thema für ihn, zum Beispiel Busy Being Fabulous. Also immer viel zu tun, fabelhaft zu sein. Also diese Einstellung, Hollywood-Einstellung, wir müssen immer toll sein, immer glänzen. Und so, das wurde immer kritisch beäugt, also auch in dem Song. Das ist auch ein Song auf diesem Album.
Was all she wrote. Do you think I don't know that you're out on the town with all of your high rolling friends? What do you do when you come up empty? Where do you go when the party ends? You were just too busy being fabulous, too busy.
Und,
Glenn Frey hat in diesen Jahren große gesundheitliche Schwierigkeiten. Ja. Das wird dann immer deutlicher. Auch bei den Tourneen ist das gar nicht so einfach, die Termine alle einzuhalten. Er fällt dann zum Teil auch länger aus und soll dann 2015 eine große Ehrung geben. Die haben wir schon öfter bei anderen Musikerinnen, Musikern, Bands gesagt, die Kennedy Center Honors. Die werden seinetwegen verschoben.
Ja, die wurden verschoben um ein Jahr. Da veröffentlichte Henley aber noch ein sehr wichtiges Soloalbum, Cass County.
Das stimmt.
Eine Rückkehr in seine Heimat. Das handelte von seinem Bezirk in Texas, seiner Heimat. Und er nahm Songs mit Country Stars auf. Da sind sie alle drauf. Und das ist ein wunderschönes Album mit sehr, sehr großen, sehr, sehr schönen Songs.
Long, long time ago, when we were young and pretty, we ruled the world, we stopped the time, we knew it all. We owned this city, running with the crowd, yeah, free and proud. I heard somebody say, take a picture of this. Ooh, take a
a picture of this.
Und das muss ich sagen, ist ihm extrem gelungen. Da sind Lucinda Williams, Alison Krauss, Trisha Yearwood, Dolly Parton, Mick Jagger singt auch mit. Und das sollte man sich unbedingt nochmal anhören. Das ist ein paar Coverversionen, aber auch eigene Songs.
It only takes a breath or two to tear your world apart. Sticks and stones may break your bones, but words can break your heart.
Dann irgendwie, wie gesagt, die Ehrung, die dann 2016 nachgeholt werden sollte. Aber im Januar 2016 starb schon Glenn Frey. Und zwar an den Folgen eigentlich seiner schon langjährigen Erkrankung. Er hatte eine Art Rheuma, das immer mit Medikamenten behandelt wurde. Was natürlich seinen Darm, seinen Magen kaputt gemacht hat. Und er ist dann weil die Medikamente nicht vertragen hat, an einer Lungenentzündung gestorben. Also kommt eigentlich komplett überflüssig. Und der behandelnde Arzt ist auch später verklagt worden von der Witwe von Frey, weil die Behandlung war nicht eindeutig. Das war nicht richtig. Er ist nicht gut behandelt worden. Natürlich der langjährige Drogen- und Alkoholkonsum hat also auch die Organe kaputt gemacht, sicherlich. Aber es war wirklich eine Mischung von verschiedenen Anlässen. Schon überraschend mit 67.
Auf jeden Fall ist das ein Schock gewesen, auch für die Band. Mhm. Man hatte dann ja eben auch diese große Ernte eingefahren, möchte ich mal sagen, ja, ne? Durch diese große Ehrung.
Zu der Ehrung sind dann nur gegangen Henley, Joe Walsh und Tim Schmidt. Und bei der Ehrung werden ja immer Songs der Künstler von anderen Künstlern gesungen. Und es kam Vince Gill, einer der berühmtesten Country-Sänger und Gitarristen, und sang die Songs von Frey auf der Bühne bei dieser Ehrung. Und das war so überzeugend, dass die Band ihn danach einlud, Mitglied der Eagles zu werden. Und er ist seitdem nun der Vertreter praktisch von Glenn Frey auf der Bühne als Gitarrist, aber auch als Sänger. Und dann haben sie noch einen zweiten, nämlich den Sohn.
Den Sohn, Deacon.
Deacon, der überzeugend, man kann das auf diesem Album, das 2020 erschien, Live from the Forum, da kann man das hören. Der singt genau wie sein Vater. Unglaublich.
Er sieht ihm auch sehr ähnlich. Das ist die Frisur wie aus den 70ern, ganz, ganz kurios.
Wie das er ist dann wieder aus der Band rausgegangen, 22, aber jetzt zur letzten Abschiedstournee, die immer noch läuft, da ist er wieder Mitglied geworden, um einfach das Erbe nochmal zu verwalten. Er will natürlich auch irgendwann eine eigene Karriere machen, das ist sicherlich so. Aber The Long Goodbye, so heißt nun die endgültig letzte Tournee, die wohl immer noch unterwegs ist.
Die ist immer noch unterwegs, sie kommen auch nach Deutschland. Ja. Und man darf gespannt sein, viele werden sich ja auch dann diese Band verabschieden wollen, nach so vielen Jahren und so viel, ja, tollen Songs natürlich auch. Also amerikanische Musik von der besten Seite hast du hier unserem Spickzettel notiert. Das sind die Eagles, oder?
Das muss man schon sagen. Höchste Qualität, tolle Songschreiben, wunderbare Stimmen, also diese Harmonie der Stimmen. Bei den Beatles waren die Harmonie immer so, da konnte man Lennon und McCartney erkennen. Bei den Eagles ist es wirklich eine Einheit. Das muss man schon sagen. Solistisch ragt eindeutig Don Henley als Sänger heraus, aber gemeinsam diese Harmonien sind schon extrem wichtig. Tolle Songs, eine Entwicklung, die auch zu sehen ist, von, sagen wir mal, Country beeinflussten Anfängen zu mehr rock-orientierten Songs, die einfach gute Kompositionen sind. Also amerikanische Musik, die Band Amerikas eigentlich. Und außerdem ist aus dieser Band nun einer der besten Sänger und Songschreiber der 70er, 80er dann hervorgegangen, nämlich Don Henley, den ich wirklich hoch, hoch einschätze. Ich schätze auch seine Soloalben, zwei von denen wirklich also genauso hoch ein wie die besten Eagles-Alben. Insofern nicht nur die Eagles, sondern auch Henley. Man kann dankbar sein für diese Musik, die von Leuten, von Kritikern oft als zu glatt betrachtet wird. Ich finde, sie geht aber trotzdem an die Seele, ans Gefühl, sie ist sentimental, ja, aber warum nicht? Man kann wirklich auch so sein, sentimental sein und nicht alles klinisch sehen und kritisch und kopflastig.
Hören wir noch ein bisschen Musik von Don Henley, selbstverständlich geschrieben. Vielen Dank, Peter.
Danke, Oke.
Bis bald.
Ciao.
Oh,
Und hier kommt noch ein Tipp von mir. Songs wie Dancing Queen, Nothing Else Matters oder Running Up That Hill gehören zu uns, zu unserem kollektiven Soundtrack. Aber warum klingen sie genau so, wie sie klingen? Und was passiert, wenn andere Musiker, andere Musikerinnen etwas ganz Eigenes daraus machen? Im Podcast Interpretationssache erzählt Roland Kunz jede Woche die Geschichte von solchen Übersongs. Zum Beispiel wie Leonard Cohns Hallelujah vom Flop zum Megahit wurde. Oder warum die Sängerin der West Side Story sich jahrelang nicht zu erkennen geben durfte. Und er bringt Coverversionen mit denen ihr den Song noch einmal ganz neu hören könnt. Mal unerwartet, mal eigensinnig, mal mit Gänsehautgarantie. Alle Folgen von Interpretationssache findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört. Den Link gibt's wie immer in den Shownotes.